Sach- und Fachgeschichten. Der Pneumo-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Pneumologische Sach- und Fachgeschichten. Mein Name ist Justus Diseo, ich bin niedergelassener Lungenfacharzt in Köln. Bei mir ist heute Frau Professor Dr. Ulrike Bingel. Sie ist Professorin für klinische Neurowissenschaften an der Neurologischen Klinik der Universitätsmedizin Essen. Herzlich willkommen, Frau Professor Bingel.
Schön, dass ich da sein darf.
Wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema und ich darf, glaube ich, sagen, wir haben mit Ihnen auch eine Forscherin auf Weltniveau zu diesem Thema, das uns alle im Alltag begleitet. Man muss ja ehrlicherweise sagen, ob wir wollen oder nicht in der Medizin. Es geht heute um das Placebo, also um, sagen wir im weitesten Sinne, Scheinmedikamente, die ohne Wirkstoff sind, die aber eine Wirkung haben.
Genau, und vielleicht, um schon mal vorwegzugreifen, alles, was wir hoffentlich gleich besprechen werden, geht weit über Behandlung mit Placebos hinaus, denn diese Placebo-Effekte, die treten ja auch auf ohne Placebos.
Genau, das heißt, es geht darum, was erwarte ich und wird meine Erwartung erfüllt? Und das kann mit einer Tablette assoziiert sein, aber auch ohne eine Tablette.
Ganz genau.
Das heißt, wenn jemand mir sagt, ich merke heute das Wetter, das geht mir auf die Knochen, auf die Luft, auf irgendwas, dann bin ich auch schon in diesem Bereich Wahrnehmung und Erwartungshaltung.
Ganz genau. Die Erwartungshaltung, das Wetter tut mir nicht gut und dann zwickt es im Knie. Also das gibt es ja auch über die Medizin hinaus. Also wenn Sie sich neue Laufsocken kaufen und glauben, die komprimieren jetzt das Blut, bringt es schneller zum Herz zurück und Sie laufen Ihre Laufstrecke schneller, bringt es vielleicht auch ein Quäntchen mehr in dem Glauben an die Socke.
Wenn die Schwimmer Anzüge tragen, die Haifischhaut imitieren, wenn der Schwimmer schon glaubt, er ist jetzt einfach ultraschnell, ist auch das ein Faktor, der ihn schneller macht?
Absolut.
Beim Placebo im Alltag, da fällt mir eine Geschichte zu ein. Ich hatte eine Patientin, die hatte sich Eiskunstlauf als neues Hobby ausgesucht. So Mitte 30 hat sie gesagt, ich habe was Neues für mich entdeckt, Eiskunstlauf. Aber wenn ich jetzt in diese Halle gehe bei der kalten Luft, dann merke ich, wie ich nach ein paar Minuten anfangen muss zu husten. Für den Pneumologen ist die Sache ganz einfach. Das sind überempfindliche Atemwege, also eine Spielart des Asthmas. Behandelt man mit inhalativen Steroiden, habe ich ihr aufgeschrieben, wunderbar. Dann war sie 3 Monate später da und sagte, sie ist total begeistert. Sie kann Eiskunstlauf betreiben als Hobby. Sie hält das jetzt in der Halle aus. Der Husten ist komplett weg. Ich sage, wunderbar, das Cortison hat geholfen. Eine Frage hatte sie und zwar, wie kommt denn der Wirkstoff aus der Kapsel in die Atemwege? Und dann haben wir uns das beide angeguckt und haben festgestellt, dass sie bei diesem Kapselinhalator, wo man mit 2 kleinen Nadeln die Kapsel einsticht, bevor man sie inhaliert, nicht eine einzige Dosis wirklich inhaliert hat, weil sie diese Kapsel nie eingestochen hat. Sie hat auch gesagt, da war immer hinterher das Pulver noch drin, aber da habe ich mir nichts draus gemacht. Das bedeutet ja, ich habe es selber gar nicht gemerkt und war aber guter Dinge mit einer Placebotherapie.
Ja, ganz klarer Placebo-Effekt. Spannend. Eine schöne Geschichte. Vielleicht können Sie die auch nochmal offiziell mit uns teilen. Wir haben ja so eine Webseite, wo wir Geschichten aus dem Alltag sammeln. Das ist eine sehr schöne.
Ja, für mich war das vor allem so ein Lehrstück, dass ich mir wirklich immer klar machen muss, bei allem, was ich tue, mit allen, ich sag mal, gefühlten Erfolgen, das ist nicht einfach nur die Wirkung der Medikamente. Es ist auch jeden Tag Placebo dabei. Auch wenn ich echte Wirkstoffe aufschreibe, ich habe trotzdem mit Placebo zu tun. Gibt es da Leute, die eher auf Placebo-Effekte ansprechen als andere oder ist das unabhängig vom Typ, vom Charakter, von Vorerfahrungen?
Sie treffen sofort die Frage, das ist der heilige Gral der Forschung, die ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen betreibe, dieses, wer reagiert wie und warum. Wir wissen aus den klinischen und experimentellen Studien, dass es eine Riesenvarianz gibt. Weil da vielleicht auch mal an klinischen Studien beteiligt, da gibt es immer Patienten, die auch in dem Placeboarm dramatisch profitieren. Andere profitieren überhaupt nicht. Und zu verstehen, was sind denn das für Faktoren, die das beeinflussen, das versuchen wir mit unserem Sonderforschungsbereich Treatment Expectation gerade herauszufinden. Wir haben schon erste Hinweise gewonnen und der allerstärkste Prädiktor sind Vorerfahrungen. Also wenn ich eine gute Erfahrung mit meinem Behandler, meiner Behandlung oder einem Behandlungskontext gemacht habe, dann ist das eine starke Vorhersagekraft, ob ich in der Zukunft da auch wieder positiv drauf reagiere. Also nachdem Ihre Patientin schon beim ersten Mal mit diesem vermeintlichen inhalierten Medikament gut angesprochen hat, prädiziert das dann auch die nachfolgenden Erfolge. Es gibt auch ein paar andere Faktoren, die vielleicht einen Einfluss haben. Also es gibt Hinweise, dass die Genetik eine Bedeutung hat. Persönlichkeit scheint eher eine untergeordnete Rolle zu spielen. schlecht untersucht sind Unterschiede zwischen Männern und Frauen und wie das in der Wechselwirkung mit Behandlerinnen wirkt. Da braucht man einfach sehr große Untersuchungsstichproben zu, um da wirklich robuste Aussagen zu machen. Wir haben selber mal eine Studie gemacht, da konnten wir zeigen, wie gut bestimmte Hirnareale miteinander verknüpft sind. Erklärt auch, wie gut ich auf ein Placebo oder eine positive Erwartung anspreche. Das macht ja auch Sinn, denn diese ganzen Erwartungseffekte, um jetzt vielleicht schon mal vorzugreifen, das sind ja körperliche Effekte. Meine Erwartung triggert zum Beispiel die Wahrnehmung von weniger Atemnot oder weniger Schmerzen. Und dabei werden körpereigene Prozesse in Gang gesetzt. Und wenn mein Frontallappen, der für die Erwartung zuständig ist, nicht gut sich verbinden kann mit Hirnarealen, die, sage ich mal, für die Wahrnehmung von Atemnot zuständig sind oder für Schmerz oder für andere Beschwerden, dann entstehen die Effekte auch nicht so gut. Wir wissen zum Beispiel auch, dass bei Alzheimer-Patientinnen und Patienten diese Erwartungseffekte auf die Schmerzwahrnehmung nicht so gut funktionieren. Also man braucht sozusagen die Hardware und zusätzlich die Software in Form von Vorerfahrung, dass man das erlebt.
Kann ich diese Vorerfahrung beeinflussen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dieses Medikament wirkt super, ist das ein schlaues Angehen oder mache ich damit eigentlich auch einen Misserfolg umso bedeutender?
Das ist ein ganz schmaler Grat. Das hat natürlich auch ethische und juristische Dimensionen. Wenn ich jetzt zu meinen Rückenschmerzpatienten, die schon seit Jahren schlecht behandelt sind oder unzureichend behandelt sind, sage, ich habe hier diesen Miraculix-Zaubertrank, ist super, dass Sie mich hier in der Universitätsmedizin getroffen haben. Morgen ist das alles weg. Das ist natürlich zum einen unlauter, aber das ist auch neurowissenschaftlich unklug und psychologisch, weil wenn Sie eine sehr große Erwartung induzieren und der Patient das gar nicht erreichen kann, dann bricht die Erwartung. Wir sprechen hier von einem Erwartungsfehler. Es bricht auch das Vertrauen in mich als Behandlerin. Also das ist ein schmaler Grat. Es ist hilfreich, Vorinformationen darzubieten in Form von Education, in Form von Erklärungen, die für diesen Patienten verständlich sind und auch realistisch erreichbar. Das ist auch ethisch ganz wichtig. Es gibt aber verschiedene Wege sozusagen nach Rom, um Vorinformationen darzubieten. Sie können das im Gespräch machen, durch Aufklärung, durch Gespräche. Was aber sehr wirksam ist, ist das Beobachten von Therapieerfolg und Misserfolg. Das sehen wir im Wartezimmer auch jeden Tag. Also man kann zeigen, wenn ich Therapieerfolg oder Misserfolg bei, sagen wir mal, Ihnen beobachte, ist es fast so ein mächtiges Instrument, wie wenn ich Erfahrungen selber mache. Das heißt, das ist was, was wir in der Medizin aus meiner Sicht noch gar nicht ausreichend nutzen, zu prüfen, wie kann ich denn die Information so darbieten, dass mein Gegenüber davon das Bestmögliche hat. Und auch das wird sich vielleicht von Person zu Person unterscheiden. Es gibt jemand, die wollen lieber ein Edukationsvideo gucken, andere beobachten lieber. Also bei Tante Erna hat es auch super funktioniert. Und noch jemand verlässt sich nur auf seine eigenen Erfahrungen. Auch das ist nicht gut verstanden, aber wir sollten uns als Ärztinnen und Ärzte bewusst sein, dass wir ein ganzes Portfolio an Möglichkeiten haben, Erwartungen in unseren Patientinnen und Patienten gut und hilfreich zu beeinflussen.
Das heißt zum einen, wenn ich über dieses, was ich sage, nachdenke, es ist eine gute Idee, einen Wirkmechanismus beispielsweise zu erklären und zu sagen, ich sage mal ein Beispiel, dieses Medikament wirkt gegen eine Entzündungsreaktion ihrer Atemwege und das soll die Schleimproduktion reduzieren. Dann ist nachvollziehbar, was das macht, aber ich verspreche nichts, was dann später enttäuscht wird. Wenn ich jetzt von jemandem höre, ein Freund von mir hat dieses Medikament bekommen und der findet das super und ich sehe jetzt, das ist eigentlich das Gleiche, was ich schon verschreibe, nur mit einem anderen Namen, andere Packung. Ist es dann eine gute Idee zu sagen, lassen Sie uns das ruhig mal verwenden, weil ich ja schon merke, da ist eine positive Erwartungshaltung?
Das ist auf jeden Fall eine gute Strategie. Also ich würde immer sagen, wenn leitliniengerecht und klinisch verschiedene Optionen nebeneinander stehen, gleichberechtigt, dann sollte man immer Patients Preferences First agieren, weil dann haben Sie den Vertrauensvorsprung, den können Sie ja nutzen. Wenn Sie durch ein, zwei Sätze erläutern können, ja, das ist ja super, genau das Präparat hatte ich im Sinn. Das, was ich Ihnen verschreibe, es heißt einfach anders. Es ist genau das Gleiche, genau das, was Sie beobachtet haben, können Sie das natürlich auch machen. Aber das ist total sinnvoll, mit den Erwartungen von Patienten zu arbeiten und entweder diese zu nutzen oder so zum Wohle der Patienten zu formen, dass sie von einer Behandlung bestmöglich profitieren können.
Bei einem Thema gibt es in der pneumologischen Fachwelt da tatsächlich eine sehr intensive Diskussion. Das ist nämlich das Thema Tabakentwöhnung. Da gibt es zum einen natürlich die Aussage, es gibt ganz bestimmte Evidenz für bestimmte Methoden. Also nehmen wir mal als Beispiel die Verhaltenstherapie und die medikamentöse Therapie mit Nikotinersatz. Es gibt aber gleichzeitig Menschen, die sagen, drei Freunde von mir waren bei jemandem in Holland, der macht im Ohr so eine Spritze und seitdem rauchen die nicht mehr. Und jetzt sage ich mal, als Arzt kann man ja die Haltung haben, ich gehe nur nach Evidenz. Das eine werde ich dem ausreden und der soll gefälligst Medikamente nehmen. Ich könnte aber genauso sagen, wenn er eben diese Erwartungshaltung hat, wissenschaftlich ist es abwegig, aber gleichzeitig, es geht am Ende ja darum, der Mensch soll rauchfrei werden. Und wenn das sein Weg sein könnte, werde ich ihm den nicht ausreden. Kann man das so angehen?
Da teile ich Ihre Meinung absolut. Auch das ist ein schmaler Grat, den man von der Situation abhängig machen muss, in der man ist. Ich denke, bei der Raucherentwöhnung wäre das natürlich wunderbar, wenn das dann klappt. Da würde ich sagen, Versuch macht klug. Und Sie können ja auch sagen, ich kenne jetzt in der Wissenschaft keine Hinweise, dass das hilfreich ist, aber probieren Sie es doch mal aus. Ich finde, es wird da schwierig, wo Maßnahmen vielleicht sogar Patienten schaden oder ihnen dann evidenzbasiert wirksame Strategien vorenthalten werden, weil sie erstmal irgend so einen alternativen Ausflug machen oder wenn das sehr kostspielig ist. Es gibt ja auch Patienten, die sehr viel Geld ausgeben für empirisch nicht belegte Heilversuche. Das finde ich kritisch. Deswegen mein professioneller Rat ist immer, das, was leitliniengerecht wirksam oder Ihrer Einschätzung nebeneinander steht, da Patientenwillen unbedingt berücksichtigen. Und das ist jetzt so ein Grenzfall. Ich denke, jeder Versuch, vom Tabak wegzukommen, ist gut. Und wenn da jemand durch positive Vorerfahrung geprägt so einen Versuch unternimmt und sich das leisten kann, würde ich sagen, in Gottes Namen ja. Aber ich würde vielleicht direkt anmoderieren, dass Sie noch was anderes im Köcher hätten, falls das nicht gelingen sollte.
In der Tabakentwöhnung im Speziellen gibt es halt auch so einen Mechanismus, dass Leute jetzt an dem Punkt sind, sie wollen jetzt wirklich. Und wenn man von der Methode, die sie sich ausgesucht haben, abrät, dann bremst man sich eigentlich erstmal nur aus. Dann machen die nicht das andere, sondern sagen eigentlich, ach, wissen Sie. Und ich hatte dann eine Krankenhausgeschichte, da sagte mir ein Mensch auch, ja, ich wollte ja schon lange aufhören mit dem Rauchen. Da gibt's in Gelsenkirchen einen, der macht da so eine Laserakupunktur. Aber da kriegt man ja keinen Termin. Das dauert ein halbes Jahr, da ist alles voll. Und dann habe ich gefragt, von wem wissen Sie denn, dass es diesen Menschen gibt? Ja, hat ein Freund mir erzählt. Und der, ja, bei dem hat das funktioniert. Und wann hat er Ihnen das erzählt? Ach, das ist jetzt schon 5 Jahre her. Und dann hat er selber gemerkt, jetzt habe ich ihn. Denn dann sage ich, wenn Sie ehrlich sind, könnten Sie jetzt seit 4,5 Jahren rauchfrei sein. Denn wenn Sie den Termin wahrgenommen hätten, das wäre ja ein halbes Jahr, nachdem Sie davon gehört haben, wären Sie jetzt rauchfrei. Dann meinte er, haben Sie eigentlich recht. Sag, also wenn es den noch gibt. Naja, und am nächsten Tag sprach ich auf dem Flur an und sagte, ja, ich habe einen Termin in 3 Wochen sogar. Ne? Und es ist halt der schmale Grat, ist das Unsinn, was dieser Mensch macht. Auf der anderen Seite, wenn er am Ende rauchfrei wird, weil er jetzt die Motivation hat, weil er jetzt sagt, ich habe endlich die Methode und ich habe sogar den Termin bei diesem Mann gefunden. Sie haben recht, dann hat man vielleicht noch andere Methoden hinterher, aber ich würd Ihnen das erstmal gönnen, dass er das probiert. Sie sagten ja auch, neben der Art, was ich so sage, ist es auch die Beobachtung bei anderen. Das heißt, meine Erfahrung zu sagen, bei vielen Patienten funktioniert das sehr gut, kann Menschen bestärken und gleichzeitig, wenn sie bei anderen erlebt haben, dass das funktioniert. Das heißt, Gruppen in jeder Hinsicht, Selbsthilfegruppen, Rehabilitation in Gruppen, Lungensport in Gruppen, haben da auch einen Nutzen?
Absolut. Also das ist sowieso eine sehr kluge Frage aus meiner Sicht, wenn man als Patient den Behandler, die Behandlerin fragt, würden Sie das selber nehmen? Würden Sie das Ihrer Mutter oder Tochter auch so verschreiben? Also das finde ich eine gute Frage, wenn man seinem Behandler vertraut und der authentisch antwortet, sagt, ja, das würde ich mit meiner Mutter ganz genauso machen, finde ich das sehr vertrauenserweckend. Deswegen setze ich das auch selber so ein, wenn ich das wirklich so meine. Und das Beobachten ist sehr mächtig. Und wie Sie sagen, das spielt gerade in der Therapie in Gruppen eine große Rolle. Wir nutzen das bei uns in der Schmerztherapie auch. Wir haben also nicht nur eine gruppenbasierte Therapie, sondern wir laden auch in das so eine 3-wöchige multimodale Schmerztherapie immer Patienten ein, die das schon mit gutem Erfolg hinter sich gebracht haben und die dann so im Rahmen von Peer-to-Peer-Coaching selber nochmal Inhalte vermitteln, aber vor allem ihre Erfahrungen vermitteln. Auch vermitteln, es gibt da manchmal Rückschläge und bei mir war das so und so, aber jetzt ist es so. Das ist auch nochmal wirkmächtiger, als wenn ich mich da als Professorin hinstelle und sage, das ist alles ganz toll, was wir hier machen. Also wenn jemand, der das erlebt hatte, berichtet, kann das sehr hilfreich sein.
Das heißt, wir benutzen so ein bisschen den Trick, 90% der Leserinnen dieser Frauenzeitschrift empfehlen ihren Freundinnen das Shampoo. Eigentlich machen die das schon lange und wir lernen das jetzt auch, dass das tatsächlich funktioniert.
Genau, aber wir tun es eben zum Wohle der Patienten.
Ja, wir wollen nichts verkaufen. Genau.
Es ist ja evidenzbasiert, dass Erwartungseffekte körperliche Prozesse auslösen, die den Heilerfolg positiv, aber auch negativ beeinflussen können. Und das systematisch zu nutzen, das ist eigentlich der Anspruch, den man an eine moderne, evidenzbasierte Medizin haben muss. Nicht nur, in Anführungsstrichen, das Medikament. Ich bin ja dankbar, dass wir in den letzten 150 Jahren diese fantastischen Medikamente entwickelt haben. Aber um das Maximum da rauszuholen, was das Medikament kann, zusammen mit der körpereigenen Apotheke, da haben wir Luft nach oben, das wirklich in die Fläche zu bringen und nutzbar zu machen.
Es gibt von Edzard Ernst, arbeitet jetzt in England, ist aber eigentlich Deutscher, gibt es ja so eine schöne Darstellung, was für wahrgenommene Effekte eine Rolle spielen, dass ein Mensch am Ende sagt, ja, das hat mir geholfen. Das ist ja bei weitem nicht nur der spezifische Effekt des Medikaments. Da ist Placebo bei, da ist die ärztliche Empathie bei, da ist die Regression zur Mitte, extreme Zustände, in denen ich besonders Hilfe suche, werden auch von alleine wieder besser. Das heißt, wir haben einen ganzen Köcher von Instrumenten, um das evidenzbasierte Medikament optimal zur Wirkung zu bringen.
Genau, und für Regressionen zur Mitte, da können Sie ja nicht viel Einfluss nehmen. Das ist einfach so, Menschen gehen zum Arzt, wenn es ihnen schlecht geht und dann wird es von alleine besser. Aber genau diese Placebo-Effekte, die Effekte von Erwartung, Vorerfahrung, Vertrauen und Kommunikation, die kann man systematisch nutzen und das sollte man auch. Denn sie vergeben auch viel Potenzial. Wir konnten selber empirisch zeigen, wenn zum Beispiel Versuchspersonen Angst haben und glauben, das Medikament wirkt gerade nicht, dann wirkt es auch nicht so gut. Und es gibt die sogenannten Open-Hidden Drug Paradigms. Das bedeutet, dass man Medikamente einmal mit Erwartung und einmal ohne Erwartung gibt. Dann kann man zeigen, nicht nur für Schmerzmedikamente, sondern für viele Medikamente, dass nicht zu wissen, dass man gerade behandelt wird, die Wirksamkeit der Maßnahme einschränkt. Und das ist eigentlich die viel größere Herausforderung. Ich würde mal frech behaupten, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, welche Medikamente sie nehmen, warum und mit welchem Ziel. Also es ist bei mir jedes Mal der gleiche Satz, wenn ich sage, welche Medikamente nehmen Sie denn? Dann schieben mir die Patientinnen so einen Zettel rüber und sagen, mein Hausarzt hat es schon mal für Sie vorbereitet. Oder die sagen, ich nehme 10. Und die große Grüne kriege ich ganz schlecht runter. Können wir da vielleicht was ändern? Die sagen nicht, oh, das Medikament ist aktiviert über so einen Botenstoff meine körpereigene Schmerzbremse. Das zweite Medikament beruhigt meine Nervenmembran und deswegen werden meine neuropathischen Schmerzen besser. Oder das dritte harmonisiert meinen Nachtschlaf und dann bin ich widerstandskräftiger gegen den Schmerz. Die sagen, ich nehme 10 und die da kriege ich nicht runter. Das heißt, da ist ein riesen offener Raum, den wir noch gar nicht ausfüllen, den wir nutzen könnten. Und da gibt es viele Strategien.
Ich erlebe das auch jeden Tag. Ich bemühe mich ehrlichen Herzens, dass ein Mensch, der aus dem Sprechzimmer rausgeht, wenn ihn ein Reporter fragen würde, warum müssen Sie diese Medikamente nehmen, das erklären kann. Also das ist eigentlich Teil des Ziels, zu sagen, ich nehme das, weil es die Atemwege weit macht oder weil es die Entzündung reduziert. Es gibt aber genau das Erleben, ich muss 17 Medikamente schlucken und so weiter. Ist da auch so ein bisschen unsere Idee her, dass wenn man Tabletten teilt, dass man dann gesünder ist, weil je weniger Medikamente ich brauche, umso weniger schlecht geht's mir eigentlich? Ich habe halt manchmal das Gefühl, dass gerade in Deutschland die geteilten Tabletten, also lieber die Hälfte von einer 20-Milligramm-Dosis als 10-Milligramm-Tabletten aufzuschreiben, für die Leute, die Wahrnehmung erzeugt, guck mal, so schlimm ist es gar nicht, ich brauche nur eine halbe Tablette, obwohl die Dosis exakt die gleiche ist.
Ja, ist interessant, die Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Die einen sind sehr affin Medikamenteneinnahmen gegenüber. Und ich kenne aber auch viele Patienten, die sehr skeptisch sind. Und da ist eine halbe dann vielleicht tatsächlich besser als eine ganze. Ich glaube, das muss systematisch auch erstmal erhoben werden in einem Anamnesegespräch. Was für eine Einstellung hat der Patient denn eigentlich Medikamenten gegenüber? Gerade im Bereich der Schmerztherapie haben ganz viele Patienten Sorge, was einzunehmen, das Psychopharmaka. Ich bin ja nicht depressiv, obwohl viele Schmerzpatienten auch das sind. Und dann zu erklären, warum soll man denn diese Medikamente nehmen, von denen wir genau wissen, wie die in welchen Bahnen über Noradrenalin was machen. Da ist die Erklärungsarbeit vielleicht größer als bei Cortison in der Lunge. Obwohl Cortison hat ja auch, man wird ja regelrecht angesprochen, wenn man sowas in der Apotheke mal kauft, dann passiert ja auch viel Kommunikation mit den Apothekern. Die sagen ja, beim Paracetamol wussten sie, dass man sich damit umbringen könne. Und da müssten sie aber wirklich gucken. Cortison, sind sie sicher? Das ist ein starkes Medikament. Also das, was mir immer auffällt, dass wir als Verschreibende gar nicht die letzte Instanz sind bezüglich der Kommunikation, die da noch stattfindet. Das finde ich spannende Erkenntnisse, die ich auch noch gar nicht so lange habe, ehrlich gesagt.
Das ist beim Cortison tatsächlich so, ne? Denn das Wort an sich triggert sofort ganz viele Empfindungen. und dass wir in der Pneumologie ja extra die inhalierbaren Cortisolpräparate haben, um im Grunde das Nebenwirkungsprofil optimal zu halten bei gleichzeitig einer Superwirkung, das ist immer wieder eine neue Erklärung. Denn das Wort Cortison steckt halt drin mit all seinen auch negativen Erwartungen. Wenn man jetzt ganz konkret auf Placebo geht, da gibt es ja Unterschiede, was die Farbe angeht, was den Geschmack angeht, was die Größe angeht. Das heißt, es ist tatsächlich bekannt, dass bestimmte Tablettenarten für bestimmte Symptomlinderungen auch besser funktionieren, richtig?
Genau, das hat aber damit zu tun, welche Erwartungen Patientinnen und Patienten an das Aussehen haben. Also Schlaftabletten sind nie rot, die sind immer eher bläulich. Und wir haben selber mal eine Untersuchung gemacht, wo wir Patientinnen und Patienten befragt haben, was für eine Tablettenform ist ihnen denn eigentlich am liebsten, so als generisches Medikament. Und rund mit Schlitz 7 mm, das ist das, was man so sich wünscht. Und für Spezialindikationen wie Schlafen gerne eher blau. Und für andere Dinge dann andere Farben. Also das Auge ist auch da mit irgendwie. Und jegliche Art der Darreichung spielt eine Rolle. An eine Injektion hat man eine größere Erwartung als an eine Tablette. Und so ganz besondere Therapien, wie zum Beispiel die Injektion von Botulinumtoxin in die perikranielle Muskulatur bei Migräne, das ist natürlich ein ganz rituell besonderer Akt. Ja? Ein Behandler stricht da an 32 Stellen, das löst riesige Effekte aus. Und noch größere gibt es bei Operationen. Das ist ja klar, Narkose und der ganze OP-Kontext hat auch große Placebo-Effekte.
Ja, man erlebt das tatsächlich sogar beim Stichwort Cortison. Die Cortison-Tabletten haben eine überragende Wirkung. Im Krankenhaus wird gerne stattdessen Cortison-Infusion gegeben, obwohl sie theoretisch die dreifache Dosis brauchen und eine kürzere Halbwertszeit haben als die Tablette, aber fühlbar mehr machen und das dann auch wahrgenommen wird, als hier kümmert sich einer, ne? Oder eine. Wird denn diese Erkenntnis, auch die Form, die Farbe, der Geschmack spielt eine Rolle, auch bei den richtigen Medikamenten berücksichtigt? Also überlegen sich Hersteller, wie soll denn die Tablette aussehen, damit der Effekt noch stärker erwartet wird? Oder ist das reine praktische Gründe, wir brauchen den Trägerstoff, der ist halt vom Volumen her groß oder sowas?
Das weiß ich nicht. Ich nehme das aber ganz fest an, dass man sich da Gedanken macht. Und ich wünschte mir, man würde sich noch viel mehr Gedanken machen. Im Moment ist das ja in der Pharmaindustrie so, dass Drug Development und Marketing, das sind zwei komplett unterschiedliche Bereiche, die nach meinen Erfahrungen sprechen sie auch wenig miteinander. Sondern erst macht man Wirksamkeitsnachweis und dann gibt es hinterher eine Verpackung. Und ich würde mich auf den Standpunkt stellen, dass das eigentlich von Anfang an mitgedacht werden sollte. Also sobald man Wirksamkeitsnachweis hat einer Substanz oder einer Behandlung gegenüber Placebo, sollte man gucken, wie können wir denn jetzt das Maximum da rausholen durch die Tablette, aber auch die Packung, die Art der Informationsdarbietung. Also der Beipackzettel, auf dem steht ja kurz gefasst nur auf drei Seiten Tod und Verderben drauf. Das ist ja ein Instrument, was für Patienten eigentlich überhaupt nicht geeignet ist. Das muss man, glaube ich, mal so festhalten. Jedenfalls nicht, um irgendeine positiv gerichtete Erwartung an die Wirkweise und Wirksamkeit des Medikaments zu haben. Und ich fände es toll, wenn das viel früher zusammen gedacht wird. Und zwar auch auf Initiative derjenigen, die Medikamente mitentwickeln und vermarkten, zu gucken, wie kann ich denn da Informationen auch digital gestützt. Das ist ja eine Riesenchance. Wir beide, glaube ich, wir sprechen viel mit unseren eigenen Patienten und erklären lange. Aber auch da könnte man ja digitale Instrumente wie Apps oder Videos nutzen, um sozusagen nochmal wie so Reminder-Cues zu setzen oder einem Patienten auch die Information zu geben, wenn er sie am besten verdauen kann. Das ist ja so ein Window of Opportunity, wenn der Patient vor Ihnen sitzt. Häufig kommen die auch ohne Partner, ohne Zeugen. Ich empfehle meinen Patienten immer, bringen Sie jemanden mit, weil vier Ohren hören mehr als zwei. Und wenn man das dann im Nachgang nochmal abrufen könnte, das wäre natürlich auch super. Also es sind ehrlich gesagt viele kleine Dinge, die, glaube ich, sehr viel helfen könnten.
Ja, bei der Lungenfibrose gab es das tatsächlich, da kam vor zig Jahren das erste Medikament, das sagte, wir sind vor allem für Lungenfibrose da und wir hatten bislang da gar keine wirkliche angreifbare Medikation. Dreimal am Tag, drei Tabletten, riesengroß und dann durften Leute nicht mehr an die Sonne und man dachte, wie soll ich das denn verkaufen? Und danach kam ein Präparat, zwei Tabletten, eine morgens, eine abends. Man dachte so, ach ja, das ist natürlich viel, viel einfacher. Das macht einen unheimlichen Unterschied aus, ne? Das heißt, ich habe halt die Wahrnehmung, wie wird das Präparat verabreicht? Ich habe die Wahrnehmung, was haben andere für Erfahrungen gemacht? Und ich habe natürlich auch als Arzt die Wahrnehmung, was mache ich da eigentlich? Die Patientin, das Bild, was ich am Anfang hatte, ich war ja fest überzeugt, ich habe hier die richtige Therapie. Ist das in Studien, wenn ja die Leute in beiden Seiten, das heißt die Betroffenen, die in der Studie als Patientin und als Patient teilnehmen, als auch die Ärztinnen und Ärzte, die mit ihnen in der Studie arbeiten, die wissen ja dann, es kann sein, dass ich hier ein Scheinmedikament verschreibe. Reduziert das schon den Effekt des echten Medikaments, weil ich schon transportiere? Ich bin ja selber gar nicht sicher, ob ich Ihnen jetzt das echte verschreibe.
Ganz genau so ist das. Damit sind Sie ja zwischen der Open Administration und der Hidden mit dieser 50% Wahrscheinlichkeit. Deswegen müssten Medikamente in der klinischen Routine eigentlich noch viel wirksamer sein als in den klinischen Studien. Die klinischen Studien machen das ein bisschen weg, sage ich mal, dadurch, dass die Betreuung innerhalb so einer Studie natürlich enorm ist. Das kann man auch zeigen. In vielen Bereichen gegen diese Placebo-Effekte seit 30 Jahren werden immer größer. Das ist biologisch ja gar nicht zu erklären. Das hat damit zu tun, dass das ganze Monitoring immer aufwendiger wird. Man kann zeigen, umso mehr Visits ich so in einer Studie habe, umso stärker ist diese Placebo-Antwort, umso invasiver die Maßnahme ist, umso stärker ist die Placebo-Antwort. Also es gibt viele Dinge im Design von klinischen Studien, die leider zum Schaden der Medikamentenentwicklung Placebo-Effekte größer machen, obwohl wir das gar nicht wollen. Wir wollen ja in den klinischen Studien möglichst geringe Placebo-Effekte, homogene Placebo-Effekte über die Zentren. Und wenn das nicht klappt, dann haben neue Substanzen eben wenig Chance. Aber das ist sehr interessant. Man kann es auch experimentell zeigen. Also wenn ein Behandler selber nicht überzeugt ist, dann wirkt auch ein verabreichtes Placebo weniger, als wenn derjenige überzeugt ist. Das schwingt absolut mit. Und ich glaube, das sollten wir uns auch bewusst machen, wenn ich zum Beispiel mit irgendeiner Maßnahme noch nicht so viel Erfahrung habe. Also man kann es gut verkaufen. Ich war auf einem Kongress, ich habe gehört, das ist jetzt das Mittel der Wahl. Ich würde vorschlagen, wir probieren das mal aus dem und dem Grund. Aber wenn Sie sich irgendwie weiter unwohl fühlen, dann macht es vielleicht Sinn, Patienten auch mal weiter zu verweisen und zu sagen, der Kollege, der hat da seit 10 Jahren Erfahrung mit. Ich würde vorschlagen, Sie machen das mit dem. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns unsere eigenen Erwartungen auch bewusst sind. Und wie die den Behandlungsverlauf mit beeinflussen. Dass man dann vielleicht auch mal sagt, jetzt machen wir mal was ganz anderes, jetzt machen wir mal einen Musterbruch. Oder Sie sehen, meine Kollegin kann bei sehr frustranten Erfahrungen auch hilfreich sein.
Wenn ich das jetzt für mich dann optimal nutzen wollte, hieße das, ich merke bei dem Medikament, da fehlt mir die Erfahrung, um das aus meiner Sicht auch wirklich wirksam zu verschreiben. Dann würde ich die Patienten zu einem Kollegen empfehlen und gleichzeitig sagen, melden Sie sich anschließend wieder. Und wenn ich da selber den dritten Patienten sehe, der mir sagt, also ich habe das genommen und ich muss sagen, ja wirklich, das hätte ich nicht erwartet, dass das so toll wirkt, dann kriege ich auch wieder mehr Zuversicht zu sagen, komm, jetzt setzt du es mal ein, jetzt hast du genug von außen gehört, dass das funktioniert.
Also aus meiner Sicht wäre das ein kluger Move, das so mitzudenken und zu machen. Ich weiß, dass es im Versorgungswesen natürlich viele Hindernisse gibt, das so zu machen. Ist ja für Patienten überhaupt schon schwierig, Behandler zu finden. Aber ja, das wäre gut, das mitzudenken.
Sie sagten ja, die Erwartungshaltung spielt eine große Rolle auch von Seiten der Ärzte. Jetzt mal ganz verrückt gedacht, ich weiß, da können Sie sogar was zu sagen, wenn jetzt beide wissen, es ist ein Placebo. Also ich gebe jemandem ein Placebo und sage, es ist ein Placebo. Das funktioniert auch, oder?
Ja, das ist wirklich verrückt. Das habe ich auch selber nicht für möglich gehalten. Es gab schon vor über 10 Jahren die ersten Studien aus Boston, aus Amerika, zu den sogenannten Open-Label-Placebos. Ted Kupchuk ist der Pionier dieser Forschung. Und der wollte halt dieses ethische Dilemma überwinden. Ja, wir wissen aus den experimentellen und klinischen Studien, Placebos können super wirksam sein. Aber das Problem daran ist ja, ich muss den Patienten irgendwie täuschen oder zumindest im Unklaren lassen. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das ein Vorgang ist, der in der klinischen Routine nichts zu suchen hat. Ja, wir wollen partizipative Entscheidungsfindung von Patientinnen. Wir wollen, dass Patienten wissen, womit und wogegen sie behandelt sind. Und da hat Ted gesagt, ja, dann geben wir die jetzt halt offen, diese Placebos. Und zu meiner großen Überraschung ist das für viele Indikationen wirksam. Allerdings überwiegend Indikationen, wo es um subjektive Outcomes geht. Also Schmerz, Fatigue, Juckreiz, perimenopausale Beschwerden, ganz viele Symptome, Schlaf gibt es, glaube ich, auch, muss ich nachgucken, Prüfungsstress, haben wir sogar selber gezeigt. Wir haben Medizinstudierende vor einem Staatsexamen mit Open-Label-Placebos behandelt. Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, sehr verblüffend. Wir haben das also gesehen und dann haben wir die Studie selber nachgemacht und auch eigentlich mit die größte internationale Studie gemacht. Und ich muss sagen, mich haben da zwei Dinge überrascht. Wir haben unsere erste Studie zu chronischen Rückenschmerzen gemacht. Erstmal hat mich überrascht, wie groß das Interesse von Patientinnen und Patienten war. Ich habe mich fast ein bisschen geschämt. Ich dachte, ich bin hier in so einem tertiären Versorgungszentrum. Vor mir erwarten die Leute Antikörper oder eine OP-Empfehlung. Aber dass die Leute auf einen Aufruf kommen und sagen, so Placebo, das finde ich irgendwie toll. Das war Überraschung Nummer eins. Überraschung Nummer zwei war, dass es den Patienten im Mittel, so ist das ja in Studien immer, tatsächlich besser ging. Und zwar auch Patienten, die am Anfang durchaus skeptisch waren. Unsere Effekte waren kleiner als in der Bostoner Studie. Ich glaube, das liegt daran, dass die schon eine etwas tendenziöse Aufklärung hatten. Die haben gesagt, Placebo-Effekte sind powerful, your body can react automatically to it. Das stimmt ja soweit auch, aber es waren schon starke Wirksamkeitserwartungen wiederum induziert an das Placebo. Das haben wir anders gemacht. Wir haben gesagt, es gibt Hinweise aus Amerika, dass Placebos auch wirken können, wenn sie wissen, dass sie das nehmen. Vielleicht stößt es irgendwelche Körper-Seele-Prozesse hilfreich an. Wir wissen es nicht. Wir wollen rausfinden, ob das so ist und warum. Und ja, ich finde das interessant. Es ist aus meiner Sicht ein interessanter Mosaikbaustein, vielleicht in einem therapeutischen Armamentarium. Trotzdem würde ich sagen, für den Großteil aller Patientinnen und Patienten empfehle ich echte Medikamente. Wir haben die ja, das ist ja wunderbar. Wir haben Medikamente, die wirksam und verträglich sind. Und ich persönlich würde sagen, wir sollten mit Erwartungs- und Lernmechanismen das Maximum aus diesen pharmakologisch klugen Substanzen rausholen. Das mit den Placebos könnte ein Baustein sein. Ist ja noch nicht in irgendwelchen Leitlinien enthalten. Aber gerade wenn Patientinnen und Patienten dafür aufgeschlossen sind, why not? Ja, ist ja wunderbar. Kostet nichts, macht keine Nebenwirkung. Und wir versuchen gerade zu verstehen, was denn da eigentlich im Körper passiert. Wie geht es denn eigentlich? Und ich kann schon mal als Sneak Preview sagen, die unmittelbare Erwartung ist es nicht. Also wenn man vor so einer Studie die Leute fragt, was erwarten sie sich denn, korreliert das nicht mit dem Outcome. Ich glaube, dass da Prozesse angestoßen werden, die sich über die Zeit erst entwickeln und die vielleicht damit zu tun haben, was Sie schon angedeutet haben, diese Regression zur Mitte. Die meisten Erkrankungen oder Symptome von Erkrankungen schwanken ja. So ein chronischer Rückenschmerz ist nicht 3 Monate lang eine 8, sondern wacht man mal mit 8 auf und mal mit 5 und dann ändert sich das bewegungsabhängig. Und wenn ich jetzt die Offenheit habe zu denken, vielleicht hilft mir so ein Placebo ja und Sie nehmen das über eine Woche ein und dann ist morgens mal Ihr Rückenschmerz besser, dann triggert das vielleicht so langsam im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung die Wahrnehmung, dass mir das wirklich hilft. Und für manche Patienten ist es vielleicht auch wie so ein trojanisches Pferd, um diese Achse zwischen Körper und Seele zu stärken in einem hilfreichen Weg. Ich kann wirklich nur wüst spekulieren, was da funktioniert, aber ja, die ganze Homöopathie ist ja auch eine Art Open-Label-Placebo.
Da wollte ich gerade drauf kommen. Sie sagten ja schon, zu sagen, hier, ich habe den magischen Stab oder den Miraculix-Stab erfunden. Die Idee ist ja schon, Placebo steht immer an meiner Seite. Das bedeutet, ich habe ein Medikament mit einem nachgewiesenen Wirkeffekt. Ich gehe davon aus, der hat in dieser Situation einen Nutzen und ich kann diesen Nutzen verstärken, wenn ich mir klar mache, es gibt eben neben dem Substanzeffekt noch andere Dinge, die das beeinflussen. Jetzt geht die Homöopathie ja den Weg, dass sie praktisch komplett verbrämt, wie das denn eigentlich funktionieren soll. Und wenn man auch die Erklärungen versucht zu verstehen, muss man irgendwann erkennen, das ist gar nicht gewollt. Also kein Mensch will ernsthaft, dass du das verstehst. Das ist Teil des Spiels, dass man da mit bestimmten Handgriffen Fläschchen auf ein Lederpolster schlagen muss und sowas alles. Das heißt, das ist schon ein Unterschied, ob ich ein wirksames Medikament nehme und nutze einen Placebo-Effekt oder ob ich etwas mache, was gerade mal einen Placebo-Effekt hat und ich baue da noch was drum rum.
Sehe ich ganz genauso. Wir wissen evidenzbasiert, dass ganz viele Aspekte in der Homöopathie sehr wirksam sind. Das Einzige, von dem wir es nicht wissen, sind die Globuli. Also eine gute Kommunikation in so einem Erstgespräch, das ist natürlich hochgradig wirksam. Rituale sind wirksam. Vertrauen ist wirksam. Eine Förderung von Selbstwirksamkeit ist sehr hilfreich. Aber die Cover-Story der ganzen Aktion, die finde ich tatsächlich auch ethisch grenzwertig. Denn das, was vorgetragen wird, diese quantenmechanisch inspirierten Ideen, das ist ja wissenschaftlich einfach widerlegt. Und das finde ich schwierig. Dann finde ich das Open-Label-Placebo sinnvoller. Da wissen wir, das ist ein Placebo, da ist nichts drin. Und alles, was Positives passiert, das kommt aus Ihnen selber. Das finde ich dann in der Herangehensweise an Patienten eigentlich ehrlicher und auch näher an der Wahrheit.
Ja, ich sortiere das für mich auch oft so ein. Es gibt im Prinzip etablierte Therapien, etabliertes Verständnis von Krankheiten, die von Tausenden von Wissenschaftlern nachvollzogen werden auf der ganzen Welt über Jahrzehnte. Wenn man sich die Homöopathie anguckt, das hat sich ein Mensch ausgedacht, das Konzept. Und er hat eben genug Charisma gehabt, um andere Leute davon zu überzeugen, dass das kein Unsinn ist. Das Gleiche gilt für die Batchblüten. Ein Mensch hat sich überlegt, dass das was sein könnte und er hat es geschafft, andere davon zu überzeugen. Das Gleiche gilt für die Anthroposophie. Also es ist immer ein Mensch, der kriegt wie so ein Messias hin, durch sein Charisma, durch seine eigene Überzeugung, nach außen auch wirksam zu sein. Die seriöse Wissenschaft steht ja auf viel, 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 viel mehr Köpfen. Da ist ja nicht nur einer, der sich das überlegt hat. Nehmen wir nur das Beispiel mit dem Placebo, das man Open Label gibt. Das hat jemand in den USA zum ersten Mal überlegt. Sie haben es auch nachvollzogen.
Es gibt mittlerweile Meta-Analysen, die das belegen. Das ist wirklich ein ganz schnelles, sich entwickelndes Feld. Wie gesagt, ich bin total gespannt, wo uns das noch hinbringt. Ich wäre schon wirklich glücklich, wenn wir es schaffen könnten, Erwartungs- und Lernmechanismen wirklich in die Pharmakotherapie und die restliche Medizin zu integrieren. Ob wir dafür irgendwann auch noch Placebos brauchen, müssen wir gucken. Was ich super spannend finde, was ich wenigstens noch erwähnt haben will, sind Konditionierungsprozesse. Vielleicht erinnern Sie sich an den Pavlovschen Hund, ja, 5-mal Würstchen mit Glockenton, dann speichelt der Hund auch nur bei Glockenton. Und wir machen in der Pharmakotherapie ganz viel Konditionierung. Wir koppeln nämlich, wie riecht ein Saft, wie schmecken die, wie sehen die aus. Das wird gekoppelt mit einem pharmakologischen Wirkstoff. Und wenn man das nur oft genug wiederholt, dann kann allein das Schlucken einer roten Tablette die Reaktion auslösen, die der Wirkstoff der Tablette gehabt hätte. Und das ist bis in die Immunologie sehr, sehr gut belegt, dass man diese Prozesse konditionieren kann. Und das ist natürlich auch spannend, weil eine Hoffnung wäre, dass wir in Zukunft vielleicht die Kosten von sehr kostspieligen Wirkstoffen, wie zum Beispiel neuen Antikörpern, reduzieren können und auch kumulative Nebenwirkungen von Behandlung reduzieren können, wenn wir solche Lernmechanismen nutzen könnten. Also da würde ich sagen, haben die Placebos auf jeden Fall einen Raum. Ich hoffe, Sie haben eine Idee, was ich meine, dass man, wenn der Körper einmal gelernt hat, bei der Tablette reagiere ich so und so, dass man dann vielleicht nur noch jedes 5. Mal oder jedes 8. Mal den vollen Wirkstoff braucht und zwischenzeitlich mit Placebos klarkommen könnte.
Ja, es gibt tatsächlich ein Beispiel. Man hat Menschen, die an einer Pollenallergie leiden, hat man Histamin gespritzt und gleichzeitig hat man denen Bonbon zum Lutschen gegeben. Und irgendwann hat man gesagt, so, jetzt lassen wir das Histamin weg und du kriegst trotzdem das Bonbon und sie hatten die gleiche allergische Reaktion. Der Körper hat gelernt, wenn dieser süße Geschmack kommt, geht's los und macht das dann. Ne?
Ist das nicht toll? Also mein Kollege, der Manfred Schedlowski, hat ja ganz viel diese psychoneuroimmunologische Studie gemacht und die haben ganz lange musste ich immer sagen, ja, der Herr Schedlowski, der macht das in den Tieren und jetzt in den Gesunden. Aber vom Patienten war es weit weg. Aber vor ein paar Jahren hat er die erste Studie in nierentransplantierten Patienten gemacht und gezeigt, dass man auch da bei Patienten auf einer stabilen Immunsuppression, die selbstverständlich haben sollen, Konditionierungsprozesse überhaupt auslösen und damit vielleicht nutzen kann. Also ich glaube, dass das ein tolles Potenzial ist, wo ich mir auch wünschen würde, dass die Pharmaindustrie das mit unterstützt, zu erforschen, wie kann ich das denn machen? Denn das sind natürlich super aufwendige Unterfangen. Solche Studien kosten wirklich viel Geld. Und da sind wir so ein bisschen allein auf weiter Flur, wenn wir das alles mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft zusammen machen. Die sind natürlich super und fördern das ja auch in großem Umfang. Aber ich glaube, es könnte im Interesse derer sein, die Medikamente entwickeln und herstellen, auch das mitzudenken. Kleiner Appell an die Stakeholder.
Ein Weg ist ja tatsächlich, dass wir bei den Studien heute immer die Patient-Related Outcomes wollen. Das heißt, es ist gar nicht so relevant, ich gehe jetzt mal auf die Lungenheilkunde, wie sich ein bestimmter Lungenfunktionswert ändert, sondern relevant ist, was heißt das für den Betroffenen? Kann der besser Treppe steigen, hat der weniger Luftnot? Und das geht ja in die Richtung. Ich muss nicht zeigen, das Medikament ist ein super Bronchodilatator. Ich muss zeigen, Menschen haben seltener Infekte oder können sich im Alltag mehr belasten. Und da spielen halt viele andere Sachen eine Rolle und nicht nur der reine pharmakologische Effekt. Alles hat ja im Leben zwei Seiten. Und so wie Sie Expertin für Placebo sind, sind Sie auch Expertin für Nocebo. Das heißt, es kann auch alles genau andersrum sein.
Absolut. Das ist sozusagen der negative Zwilling des Placebo-Effektes. Und Nocebo-Effekte sind alle Arten von negativen körperlichen oder seelischen Entwicklungen, die getriggert sind durch negative Erwartungen. Und im klinischen Kontext, habe ich ja schon ausgeführt, befürchte ich, sind die viel relevanter als die Placebo-Effekte, die wir aus meiner Sicht ja noch ausbauen sollten. Aber Patienten, die konfrontiert sind mit akuten neuen Diagnosen, die sind gestresst, die haben Angst, die verarbeiten Informationen vielleicht auch nicht so wie sie gemeint worden sind. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viel Unsicherheit, ganz viel Angst und dadurch viele Nocebo-Effekte, was sowohl die Symptomwahrnehmung betrifft, aber eben auch die Wirksamkeit von Medikamenten. Also wir haben selber zeigen können, wenn ich eine negative Erwartung an Opioid habe, dann hilft mir das gar nicht mehr. Das ist schon ein dramatischer Effekt und ich glaube, dass viele Behandlungen, die pharmakologisch ganz klug gedacht sind und allen Leitlinien entsprechen, nicht so gut funktionieren, wie sie könnten, weil die Patienten Angst haben und Sorge haben.
Ich erlebe das im Alltag, auch wenn jemand sagt, ja, haben Sie nicht ein Medikament, das mir besser hilft? Und dann gucke ich in die Akte und stelle fest, der hat schon realistisch schon 12 verschiedene ausprobiert. Da ist mir ja jetzt schon klar, das 13. wird nicht der Game Changer sein. Dieser Mensch hat ein anderes Thema. Es ist halt unheimlich schwer, das zu ergründen. Nur ich weiß dann, du wirst nicht mit dem 13. Medikament hören. Endlich haben wir das gefunden, was mir hilft. Diese negative Erwartungshaltung prägt alles. Praktisch Bedeutung hat das ja beispielsweise bei der Entscheidung Step Up oder Step Down. Das heißt, näher ich mich mit einem Medikament von unten langsam dem Effekt und gucke, ob ich immer stärkere Dosen verwende? Oder ist es nicht schlauer, am Anfang eine starke Wirksamkeit zu erzeugen und sich dann nach unten zu arbeiten?
Gibt es diese Strategien, die so nebeneinander sind in der Lungenheilkunde?
Ja, genau. Beim Asthma kann man das sagen. Sie haben auf der einen Seite die Idee, dass Sie mit einer geringen Cortisondosis zum Inhalieren anfangen und erhöhen die dann, bis Sie sagen, jetzt funktioniert's. Und man erlebt natürlich im Praxisalltag, gerade auch bei der grundsätzlich schon skeptischen Haltung gegenüber dem inhalativen Steroid, wenn das dann auch am Anfang gar nicht wirkt, dann müssen Sie immer höher dosieren und die Leute sagen, ja, aber so richtig hilft's doch nicht. Wenn Sie sagen, das ist zum Beispiel in der Kinderleitlinie inzwischen drin, die sagen, fang eher mit einer höheren Dosis an und geh dann schnell runter. Sobald du einen Wirksamkeitsnachweis hast, gehst du runter. Habe ich eigentlich erstmal die positive Erwartungshaltung erzeugt und dann kann ich mit einer viel niedrigeren Dosis weitermachen, als ich das sonst bräuchte.
Ist eine sehr kluge Umsetzung von lerntheoretischen Prinzipien, finde ich total gut. Ich habe das selber in der Arbeit zu dem Remifentanyl, wo wir gezeigt haben, dass halt negative Erwartungen Wirksamkeit kaputt macht, haben wir das auch diskutiert. Im Schmerzbereich haben wir dieses WHO-Stufenschema. Da ist es nämlich traditionell so, erstmal nimmt man Stufe 1, dann 2, dann 3. Und das ist eben eigentlich Mist, jedenfalls für viele Patienten. Also einmal eine Wirksamkeitserfahrung zu haben, ist eigentlich was total Erstrebenswertes. Gibt halt Indikationen, wo das schwierig ist. Also gerade in der Schmerztherapie gegen chronischen Schmerz haben wir gar nicht das Medikament, von dem ich jetzt sicher sagen kann, das bringt da erstmal Ruhe rein. Deswegen finde ich den Approach jetzt, von dem Sie sprechen, beim Asthma total klug. Und wir haben selber gezeigt, dass bei Kindern diese Lernerfahrungen ja noch viel wichtiger sind. Also Placebo-Effekte bei Kindern sind stärker durch Vorerfahrung getrieben, also experimentell, als bei Erwachsenen. Das macht ja auch Sinn. Wenn meine Lebenszeit bislang kurz ist, kumulativ, hat ja jede einzelne Therapieerfahrung mehr Gewicht, als wenn ich jetzt 80 bin, schon 100 Sachen ausprobiert habe. Also gut implementiert scheint mir auch aus psychologischer Sicht in der Kinderleitlinie fürs Asthma.
Ich glaube, fürs Kind ist das auch evolutionär sinnvoll. Als Beispiel, ich fasse eine heiße Lampe, dann sollte ich beim ersten Mal schon verstanden haben, besser nicht, als dass ich das noch 20 Mal machen muss, bis ich sage, vielleicht. Ne? Also es heißt zusammengefasst, ich kann unglaublich viel tun, um den Placebo-Effekt zu nutzen bei meiner sowieso evidenzbasierten Therapie. Also Placebo steht an meiner Seite im Alltag. Und es gibt auch gute Ideen, Nocebo-Effekte, also negative Erwartungshaltungen zu vermeiden, um das Optimum für die Patienten rauszuholen. In diesem Podcast gibt es eben immer noch so einen Seitenblick. Wir gucken jetzt noch auf ein ganz anderes Thema. Ich habe eine Studie mitgebracht aus Wien, die letztes Jahr akzeptiert und dieses Jahr publiziert wurde. Da geht es um Verschwörungstheorien. Ich glaube, ganz weit weg sind wir nicht, weil wir ja über Wahrnehmung, was Menschen sich daraus zusammenreimen, gesprochen haben. Wir haben es jetzt ja im Nutzen untersucht. In der Pandemie gab es das negativ. Das heißt, Menschen haben geglaubt, da gibt es Verschwörungen, da gibt es Sachen, die werden uns nicht erzählt. Und eine Wiener Forschungsgruppe hat 3067 Menschen zwischen 18 und 90 Jahren untersucht, hat sie befragt. 74 Fragen, also ein ausführlicher Fragenkatalog. Und die haben gesagt, wir versuchen rauszufinden, ob es bestimmte sozioökonomische und charakterliche Eigenschaften gibt, die jemanden dafür prädestinieren, eher empfänglich zu sein für Verschwörungstheorien. Das Ganze war in Österreich, Deutschland und der Schweiz, also im deutschen Sprachraum. Und es gibt eine Korrelation. Risiko heißt, ich bin sehr affin für Verschwörungstheorien, um 900% erhöht, wenn ich die Maßnahmen im Rahmen der Pandemie ablehne. Wenn ich also sage, es ist alles übertrieben, was der Staat da von mir will. Witzigerweise fünffach erhöhtes Risiko für Verschwörungstheorien affin zu sein, wenn man an religiösen Treffen teilnimmt. Kinder zu haben, 1,8-fach erhöht, selber Covid-positiv gewesen zu sein, 0,9-fach erhöht, Raucherstatus 0,9-fach erhöht, nicht zu wählen, 0,5-fach, 50% erhöhtes Risiko, auch Verschwörungstheorien eher offen gegenüber zu sein. Und als schützend vor Verschwörungstheorien gilt generell in dieser Studie eine optimistische Grundhaltung, also 60% weniger anfällig, sich eher mit komplexen Gedanken auch beschäftigen können, also der Bildungsstatus spielt eine Rolle, Vertrauen zu haben, einen größeren Freundeskreis, also kleinerer Freundeskreis, prädestiniert für Verschwörungstheorien, größerer spricht dem eher entgegen, höheres Einkommen und höhere Schulbildung.
Spannend. Überrascht mich jetzt nicht so sehr, dass Optimismus eine Eigenschaft ist, die einen vor vielen Dingen schützt. Ich glaube, was man daran übertragen kann auf meine Forschung ist, wenn man viele Quellen für Evidenz und Information hat, wie zum Beispiel, weil man ein höheres Bildungsniveau hat und viel liest und viele Quellen von Information hat durch viele Freunde, dann findet eher ein Abgleich zwischen meinen Erwartungen statt und dem, was ich ansonsten so aus Informationen bekomme. Und umso weniger man sich auf Informationen von außen verlässt, umso mehr Raum gewinnen natürlich Dinge, die man sich selber so überlegt und die sich da vielleicht selbstständig machen. Interessant.
Ja, die Autoren selber sagen, sie empfehlen, dass man sich dem komplexen Denken nähert und Leute schult, besser komplex denken zu können. Ich halte das ein bisschen für lebensfremd, diesen Ansatz.
Ich wollte gerade sagen, was empfehlen die denn, wie man das so macht? Das würde mich sehr interessieren als nächstes.
Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Denn wie will man das schaffen, ne?
Spannend.
Ich fand es auch spannend und ich habe halt auch gedacht, es ist ja sogar in Überschneidungen mit dem Placebo-Effekt, denn auch da spielt die Erwartungshaltung eine Rolle. Hier, dann nutzen wir sie positiv. Und bei Verschwörungstheorien merkt man, dass es eben Faktoren gibt, die Menschen dafür empfänglich machen, mit fraglicher Möglichkeit, das zu beeinflussen.
Immer.
Frau Professor Bingel, das war ein unglaublich spannender Einblick zu allen Facetten, die man so zum Placebo-Effekt besprechen kann. Vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne. Ich komme auch gerne nochmal wieder. Da können wir Nocebo nochmal ausführlicher besprechen. Das ist ja heute ein ganz bisschen kurz gekommen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Komm gern, Peter.
Machen wir gerne. Und ich sage es schon mal so für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verlinken in den Shownotes unter anderem Ihre Seite treatmentexpectations.de, auf der man noch ganz viel anderes erfährt rund ums Placebo und sogar aktiv an bestimmten Sachen teilnehmen kann. Also es ist eine interaktive Seite für alle, die das Thema noch mehr verfolgen möchten.
Großartig. Ich freue mich, wenn Sie vorbeigucken. Es ist wirklich spannend. Gucken Sie mal bei Entdecken und Mitmachen. Gibt es ganz viele Informationen, Filme. Also freue ich mich.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Zu entdecken gibt es auch bei unserem Podcast eine ganze Menge. Wir haben ja viele, viele Folgen, die über den Tellerrand blicken, die sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen, wie heute eben auch Placebo. Schauen Sie sich einfach um bei den Anbietern, die Podcasts anbieten. Und die Folgen haben keine Reihenfolge. Sie picken sich einfach raus, was Sie interessiert. Und wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank und auf Wiedersehen oder wiederhören.
Das war der Pneuma-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.